Morgen allerseits. Ich bin gebeten worden, meinen Laserpointer nur auf einen der beiden Schirme zu richten. Wir nehmen den da. Es scheint sonst zu viel zu sein, zu koordinieren, aufzupassen, zu verstehen und sich auch noch verschiedentlich umzudrehen. Okay, kann ich machen. Kein Problem. Wir haben uns in der letzten Woche mit Constraint Satisfaction Problemen beschäftigt und haben zwei Varianten gemacht. Einmal Suche mit Heuristiken und das Thema, was wir das letzte Mal behandelt haben, war Suche mit Inferenz. Die Idee hierbei ist, unsere Zustände werden durch eine Nicht-Blackbox beschrieben. Und das eröffnet uns die Möglichkeit, Zustandsbeschreibungen in eine vernünftige Form zu massieren, in der sie weniger partielle Lösungen zulassen und wo wir weniger Suche haben. Deswegen. Ja, das ist, was sie bei Sudoku machen. Und die beiden wichtigen Begriffe hier sind einmal Äquivalenz von Constraints Networks. Das ist ganz einfach, nämlich wenn sie die gleichen Lösungen zulassen. Und Schärfe von Formulierung. Schärfe heißt weniger partielle Lösungen zulassen. Und wir formulieren das im Wesentlichen darin, dass wir mehr Constraints haben. Also die Idee bei der Inferenz ist, dass man schärfer formuliert, man massiert die Probleme in eine Formulierung, die weniger Suche zulässt, und das gibt große Ersparnisse bei der Suche, wenn man es richtig macht. Okay. Wir haben uns angeguckt, den Algorithmus erweitert um Inferenz, und im Prinzip ist das vollkommen das gleiche wie bisher. Nur, dass wir diese eine Zeile zusätzlich haben, dass wir uns erlauben, zwischendurch, wann immer wir einen Suchschritt gemacht haben, in einem Inferenzschritt, das dann vorhandene Teilproblem schärfer zu formulieren und dadurch zusätzliche Suche zu sparen. Wir haben uns angeguckt zwei Verfahren. Wir haben uns einmal der Inferenz, wir haben uns einmal Forward-Checking angeguckt. Das ist ganz einfach, wann immer wir in eine Entscheidung treffen, eine Variable zu belegen, dann schieben wir über die Constraints, die von dieser Variable ausgehen, die Information weiter vorwärts und sehen zu, was das für die Domänenreduktionen uns gibt. In diesem Fall sieht man hier, dass diese Entscheidungen vorwärts Konsequenzen haben und wir dadurch Suche sparen. Ja? Dabei ist wichtig, dass wir Soundness haben. Soundness in diesem Zusammenhang heißt, dass wir äquivalente Probleme haben, und offensichtlich ist Forward Checking Sound. Und natürlich, Forward Checking ist sehr, sehr preiswert. Das heißt, wir sollten es machen, wann immer wir können, es sei denn, wir haben noch eine bessere Methode. Und es gibt tatsächlich eine bessere Methode, nämlich die nennt sich Kantenkonsistenz. Kantenkonsistenz heißt, dass wir nicht nur vorwärts über die Kanten Informationen propagieren, sondern auch rückwärts. Immerhin sind die Kanten ja symmetrisch. Und das heißt, wir stellen Situationen her, in denen die Domänen an den beiden Seiten der Constraints konsistent sind. Das heißt, dass es zu jedem Element in der Ausgangsdomäne ein Element gibt in der Zieldomäne, der das konsistent macht. Und bei der Symmetrie natürlich rückwärts auch. Und das gibt uns tatsächlich mehr Informationen als Forward-Checking. Und dieses Beispiel, was wir da oben sehen, war eines, in dem das auch zum Tragen kommt. Ja, wir haben also eine Verallgemeinerung des Begriffs und haben uns dann mehrere mehrere Algorithmen angeguckt, in denen wir diese Kantenkonsistenz sicherstellen können. Der erste Teilalgorithmus war dieser Revise-Algorithmus, in dem wir im Wesentlichen für ein Paar die Information nach vorne schieben. Das ist im Wesentlichen dasselbe wie Forward-Checking. Läuft in k², wenn k die Domänengröße ist. Und wir haben uns dann darauf aufbauend einen Algorithmus AC1 angeguckt, der im Wesentlichen diesen Revise-Algorithmus in beide Richtungen angewandt hat, bis man einen Fixpunkt hat. Denn jedes Mal, wenn sich was ändert, kann es zu neuen Ersparnissen kommen und deswegen müssen wir diesen Fixpunkt erzeugen. Und wir haben uns angeguckt, eine Variante dieser ganzen Sache, der sich im Wesentlichen merkt, dass man nichts doppelt berechnet, indem man eine Menge der potenziell geänderten Kanten hat, der das Ganze im Wesentlichen um einen Faktor von, was war das, m schneller kann. Als Hausaufgabe werden wir Ihnen die Gelegenheit geben, sich die ganzen Sachen noch einmal vor Augen zu führen, mit Backtracking, mit Forward-Tracking, mit AC3, mit alledem und das für ein ganz kleines Problem mal von Hand durchzuspielen. Einfach nur, damit Sie so ein Gefühl dafür kriegen. Okay, wir haben uns das angeguckt und hatten uns die Runtime dieser ganzen Sache angeguckt und haben da m mal k hoch 3. Das Wichtige daran ist, dass wir polynomiell sind. Ja, insgesamt ist natürlich Constraint Satisfaction, wie wir uns überzeugt hatten, NP vollständig. Und wir haben hier einen Teilalgorithmus der Inferenz, der polynomiell ist und zwar mit einem ziemlich kleinen, also hier Gesamtfaktor, 4-Faktor. Das heißt, das ist eine Sache, die sich in der Praxis sehr stark lohnt. Okay. Irgendwelche Fragen hierzu? Gut. Die nächste Idee in der Inferenz war, dass man die Struktur der Probleme in Betracht zieht und es stellte sich heraus, dass wir, wenn wir die Graphstruktur uns angucken, dass man einerseits für jede Teilkomponente eines nicht zusammenhängenden Graphen, dass man die gesondert betrachten kann. Und dann hatten wir eine Methode gesehen, indem wir azyklische Constraint-Graphen in einem Algorithmus behandelt, der kein Backtracking braucht. Ja, das ist das Beste, was man hinkriegen kann, wenn man Inferenz macht, dass man in der Suchkomponente des Algorithmus, die ja immer im Hintergrund war, dass man da Backtracking total vermeidet. Und wir können das für einen azyklischen Graphen, weil wir im Wesentlichen dadurch eine Ordnung bekommen, die wir dann abarbeiten mit Forward-Checking. Wir brauchen noch nicht mal Kantenkonsistenz dafür. Und stellt sich raus, dass man hier nicht backtracken muss. Ja, das heißt, das sind wirklich Constraint-Satisfaction-Probleme, die sehr einfach sind. Natürlich ist es so, dass man nicht immer diese Art von Problemen hat. Ja, hier ist nochmal das Beispiel, in einem kleinen Beispiel. Und Sie hatten gesehen, dass man da immer Informationen nach vorne geschoben hat, aber nie irgendwie eine Entscheidung wieder zurücknehmen musste. Und was man sich überlegen kann. Und wir werden Sie in den Hausaufgaben bitten, genau das zu tun. Wie schon angekündigt am Montag, ist sich zu überlegen, dass das auch tatsächlich im allgemeinen Fall so ist. Ich würde Sie bitten, die Augen aufzuhalten, sagen, wo zum Beispiel solche Bedingungen wie die Azyklität oder so etwas in die Sache eingehen. Ja? Also es ist immer so, man bemüht sich ja, die Aussagen immer scharf zu formulieren, einfach zu sagen, einfach genau zu wissen, dass für zyklische Graphen geht es schief. Und das wäre sinnvoll, wenn Sie sich dabei, wenn Sie diese Aufgabe lösen, versuchen zu vergegenwärtigen, warum geht es schief, wenn ich es versuche, ein bisschen zu erweitern. Ja, denn das erlaubt es uns, die Algorithmen genau einzuhalten. Gut, das ist im Wesentlichen, wie weit wir gekommen sind beim letzten Mal. Es gibt jetzt noch so einen kleinen Nachklapp zu der ganzen Angelegenheit und dann werden wir zu den logikbasierten Agenten vorstoßen. Wir haben gerade jetzt gesehen, dass wir für azyklische Graphen sehr angenehme Eigenschaften haben. Nun sind die meisten Graphen nicht azyklisch. Das heißt, man muss was machen. Und die Idee ist natürlich, dass man zuallererst irgendetwas tut, was mir einen möglichst großen azyklischen Graphen gibt, den ich dann in eins abarbeite und dann noch ein bisschen was tun muss. Ja? Also möglichst viel wieder aus der Suche in den deterministischen Bereich des Algorithmus überführen möchte. Und die Idee ist ganz einfach. Die Idee ist, dass wenn wir einen zyklischen Graph haben, dann können wir den azyklisch machen, indem wir Knoten rausnehmen. Wie nehmen wir Knoten aus einem Graph raus? Nun ganz einfach, indem wir Werte dafür vorschreiben. Ja, das heißt, es wäre eine gute Idee, in diesem Graphen hier Southern Australia rauszunehmen, weil dann der Rest, der da bleibt, ein schöner azyklischer Graph ist. Ja? Und das ist so die Idee. Nun kann man das auf verschiedenste Arten und Weisen machen. Ja, man kann zum Beispiel dieses Southern Australia rausnehmen oder man könnte auch Southern Australia und Queensland rausnehmen. Man kann sich vorstellen, dass je weniger man rausnehmen muss, wenn diese Menge, die man rausschneiden muss, wenn die klein ist, dass das dann natürlich genug, dass das mehr übrig lässt für den restlichen Graph. Also das ist die Idee hier. Wir definieren eine Schnittmenge, ein Cut-Set, als eine Menge, die, wenn ich sie rausnehme, den Rest azyklisch macht und eine solche Menge ist optimal, wenn es die kleinste solche ist. Und offensichtlich, je kleiner die Menge ist, so mehr bleibt für unseren azyklischen Graphen-Algorithmus übrig und so mehr Fortschritte kann man machen. Ich habe jetzt nochmal hier die Funktion aufgeschrieben, unsere Backtracking-Funktion im Prinzip ganz genau wie bisher, nur dass wir hier diese Cut-Set-Conditioning Klausel haben, in der wir einfach versuchen zu optimieren, wie diese Kfz-Menge ist. Und wenn wir eine, und im Wesentlichen ist es so, dass wir uns dieses Kfz-Conditioning hier unten anwenden, ja, wenn das geht, dann können wir, also wir wenden es rekursiv hier an und dann gucken wir uns immer an, dass wir die Azyklizitätsbedingung möglichst schnell hinkriegen. Die Details will ich jetzt nicht drin gehen, die sind auch gar nicht so wichtig. Also wir können beliebig tief hier noch in die Details der ganzen Geschichte absteigen, da ist noch genug. Aber ich möchte Ihnen nur ein Gefühl dafür geben, was so die Möglichkeiten sind in den Constraint Satisfaction Problemen. Wenn Sie irgendwann mal selber sowas implementieren wollen, dann müssen Sie sich sowieso das genauer angucken. Und diese Kfz-Conditioning, da genau das richtige, die richtige Menge rauszukriegen, das ist für die Laufzeit ziemlich wichtig, aber das ist auch eine relativ fieselige Geschichte. Das Interessante an der Sache ist, und das was uns die Wichtigkeit dieser Sachen auch zeigt, ist, dass wir eine exponentielle Abhängigkeit jetzt nicht mehr von der Größe der Variablenmenge haben, sondern nur noch von der Größe der Variablenmenge des Kz. Das ist nicht wahnsinnig erstaunlich, weil wir diesen azyklischen Graphenteil, ja, der ist ja polynomial, den können wir praktisch vergessen. Es interessiert nur noch, wie groß ist die Suche. Ja? Und je mehr wir rausnehmen aus der Suche in den deterministischen Teil, und wir hatten ja gesehen, dass dieser Algorithmus azyklischer Graph, dass der deterministisch läuft, also ohne Suche, dadurch bleibt eigentlich nur das Kz übrig, über das wir suchen müssen. Natürlich muss das NP-hart sein. Warum? Kann mir jemand sagen, warum das NP-hart sein muss? Nun, wenn wir ein Kz polynomiell finden könnten, dann wäre der Rest ja polynomiell. Und polynomiell mal polynomiell ist polynomiell. Ja.
Das ist ja trotzdem noch das Kz-Lösen, also die ersten D-Knoten.
Da haben sie recht, irgendwie vergaloppiert. Ja, okay, die Antwort, falls alle das nicht alle das gehört hatten, ich habe also mein Fehler. Ich dachte, ich könnte noch mal kurz alles im Aufwachen bringen. Also mein Argument stimmte nicht. Ja, wir haben ja drei Subprobleme. Das eine Subproblem ist, das Kz zu finden. Das zweite über dieses in diesem Kz Suche zu machen und das dritte ist, den azyklischen Restgraphen zu lösen. Ich hatte gerade so getan, als gäbe es nur zwei davon und dann kann man natürlich argumentieren, dass es NP-hart sein muss. Aber natürlich haben wir in dem mittleren Dingens da, haben wir noch exponentielle Suche. Ja, okay, ich ziehe die Frage zurück. Gut, wunderbar. Okay, was wir gemacht haben, jetzt nochmal zum in den Kontext bringen. Wir haben zwei Arten von Inferenzverfahren in der Backtracking-Suche gesehen. Einmal haben wir es am Freitag schon gesehen, die K Kantenkonsistenzmethode der Inferenz, die es erlaubt, Probleme kleiner zu machen. Im Wesentlichen dadurch, dass die Domänen kleiner gemacht werden in der Problemformulierung und hier in dieser KZ-Formulierung. Da haben wir gesehen, diese Inferenzverfahren, dadurch, dass wir gewisse Teile deterministisch haben ablaufen lassen können in der Suche. Und beides mal gibt's große Fortschritte. Ich möchte ein klein bisschen noch eingehen auf eine Alternative. Man kann nämlich einfach lokale Suche verwenden. Ja, man kann Hillclimbing verwenden, allerdings nicht total direkt. Ja, also man kann, wenn man Hillclimbing anwenden will, was man da machen muss, ist im Wesentlichen, dass man sagt, weil Hillclimbing ja über totale Zustände geht, ja, würde man einfach suchen über alle vollen Zustände und die Operatoren sind aber nicht eine unbelegte Variable zu belegen, sondern eine Variable umzubelegen. Ja, dann, wenn man durch diesen kleinen Trick, wird das Ganze lokaler Suche zugänglich und stellt sich heraus, dass lokale Suche für solche Sachen recht gut funktioniert. Was man machen will, ist, dass man im Wesentlichen die Variablen-Selektion, nämlich welche Variable wird neu belegt, einfach randomisiert macht. Und den Wert, da kann man die Min-Konflikts-Heuristik verwenden, die wir uns bereits angeguckt hatten. Und dann passiert im Wesentlichen das, was wir auch schon vorher in der Suche gesehen haben. Nur haben wir jetzt ein paar bessere Heuristiken, die wir ja formulieren können, weil wir die Constraints kennen. Das macht einen großen Unterschied. Hier haben wir das Vier-Damen-Problem, in dem wir wieder durch Hillclimbing die Anzahl der Konflikte minimieren wollen. Nur, dass wir durch diese Heuristik der minimalen Konflikte, das sagt uns dann auch, gibt uns zusätzliche Informationen über das blinde Hillclimbing, was wir beim letzten Mal uns angeguckt hatten, hinausgeht. Wenn Sie sich erinnern an die Diskussion, dann war es immer so, dass wir implizit gesteuert durch die Bilder schon immer so ein Min-Konflikts-Idee hatten, wo wir dann Informationen verwendet haben, die aber in der Problemstellung gar nicht vorhanden war. Ja, das ist genau wie wenn wir Iterative Deepening denken in Rumänien und die Landkarte vor Augen haben, dann können wir uns natürlich auch nicht davon befreien, dass wir irgendwie schon wissen, wo es hergehen muss, weil wir einen ganz gute Idee der Richtung haben. Ja. Und insofern war in der Diskussion der N-Königinnen-Suche war immer auch schon so eine Art Heuristik, die in gewisser Weise illegitim war, weil wir das in der Problemstellung nicht direkt nutzen konnten und auch unsere Algorithmen, by the way, das nicht nutzen konnten. Aber hier sind wir in den Constraint Satisfaction Problemen und da haben wir diese Information auch für die Algorithmen und auch Hillclimbing kann diese Dinge jetzt dann nutzen. Der Grund, warum ich Ihnen das Ganze erzähle, ist folgender. Wir haben bei ganz vielen Erfüllbarkeitsproblemen haben wir empirisch gesehen, Schwellenprobleme. Ja, also wenn man sich jetzt irgendwie sich anguckt, wie verhält sich Hill Climbing zum Beispiel, aber auch sehr viele andere Algorithmen, eigentlich alle Algorithmen, und wie lange brauchen die, um irgendwelche Probleme zu suchen, zu lösen? Ja, dann würde unsere Komplexitätsanalyse würde uns sagen, och, die brauchen alle exponentiell lange. Das stimmt aber nicht wirklich mit der Wirklichkeit überein. Ja, sondern es gibt eine Verteilung, wie lange die brauchen. Die meisten, das stellt sich heraus, sind nahezu trivial. Und deswegen sind diese Algorithmen gut. Die meisten verhalten sich extrem gut. Und es gibt irgendwelche, also es gibt immer irgendwelche, die das Ganze schwierig machen. Und empirisch sieht man eine Situation, die ungefähr so aussieht. Ja, also das ist sozusagen so ein ganz übertriebener Sombrero. Ja, man hat irgendwie fast überall ist es ganz flach und breit und an einer Stelle gibt es so einen Peak. Und das sieht man natürlich nicht, wenn man die irgendwie randomisiert aufträgt, sondern was man typischerweise braucht, ist, dass man nach irgendeinem Parameter die ordnet. In diesem Fall kriegt man diesen Effekt, indem man die Anzahl der Beschränkungen aufträgt gegen die Anzahl der Variable. Ja? Und wenn man sich jetzt mal da unten, das kann man sich auch schon so ein bisschen vorstellen, wenn man irgendwo ganz wenig Variablen hat, ja, also die, wenn der Zähler, nein, wenn ich ganz wenig Constraints habe, wenn der Zähler also minimal klein ist, dann sind das Probleme, ja, die haben zwar irrsinnig viele Variablen, aber fast keine Constraints. Ja. Solche Biester sind typischerweise sehr leicht zu lösen, weil man kann die einfach bam, 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 ja, da ist das Ganze dominiert durch die Anzahl der Constraints. Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie 1000 Variablen habe, aber ein binäres Constraint, dann ist das ein unheimlich zusammenhangsloses Problem. Das heißt, das ist ganz, ganz einfach. Ja. Genauso auf dem anderen Teil des Sombreros, auf dem anderen flachen Teil des Sombreros. Ja, wir haben wenige Variablen, wahnsinnig viele Constraints und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die nicht unerfüllbar wären. Ja? Normalerweise findet man sehr schnell raus, dass die unerfüllbar sind. Und dann gibt es irgendwo in der Mitte, gibt es so gerade die richtige Verhältnis zwischen Constraints und Variablen, um das Ganze schwierig zu machen. Ja, und alle Probleme, die wir hier so vorzeigen, sind natürlich irgendwo da so ein bisschen in der Mitte, weil das andere wäre, würde Ihnen ja einen falschen Eindruck geben. Oder auch vielleicht den richtigen Eindruck geben. Ja, das muss man sich überlegen. Und in dieser Gegend, wo genau richtig viele Constraints auf richtig viele Variablen aufeinandertreffen, da wird es dann nahezu beliebig schwer. Es ist nicht so, dass man erstaunt ist, dass man da irgendwo einen Hügel hat, sondern was einen wirklich, also was die Welt wirklich erstaunt hat, so rund um 92, als das erste Mal bemerkt wurde, ist, dass wie wahnsinnig spitz die Schwierigkeitsstufe da ist. Wenn Sie sich jetzt nochmal einen anderen Graphen davor stellen, also ich habe Ihnen ja gesagt, dass wenn man sozusagen nicht jetzt die Laufzeit hier aufgeht, sondern wenn man sich anguckt, sind die Biester erfüllbar oder nicht, ja, dann findet man auch so, kriegt man so eine Kurve, die fängt unten mit, also mit, Entschuldigung, die fängt links mit erfüllbar an, erfüllbar, 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 und dann geht es pschum, sehr, sehr steile Klippe runter und dann sind sie alle praktisch unerfüllbar. Ja? Und zwar genau an der gleichen Stelle, wo dieser Peak hier ist in der Laufzeit. Und Dieser Peak ist natürlich exponentiell hoch und er ist extrem, extrem schmal. Nun ist es so, dass Sie fast alle Probleme, die Sie wirklich interessieren, irgendwo da sind. Warum ist das so? Nun, weil wir Menschen in unserem Interesse natürlich all den ganzen Müll auf der rechten Seite, ja, schon mal gar nicht in die Problemformulierung mit einbeziehen. Wenn wir Scheduling machen, Bundesliga, dann werden wir irgendwie die ganzen Variablen über das Wetter und über den Stand des Dow Jones und alle solche Sachen, die damit nichts zu tun haben, die werden wir gleich rausnehmen. Ja, wenn wir irgendwie komplett unvoreingenommen an die Sache rangehen würden, dann könnten wir die natürlich dazu nehmen, dann wären wir irgendwo auf der rechten Seite. Aber es würde nichts bringen. Ja, das heißt also, wir sind tatsächlich als Menschen darauf programmiert, die Probleme so zu formulieren, dass wir letztlich den Kern der Sache versuchen rauszukriegen. Und da gibt es vielleicht noch ein, zwei, drei Variablen, von denen wir nicht abgesehen haben davon, dass sie irrelevant sind. Aber im Wesentlichen wird das meistens auf das Kernproblem runter reduziert, so dass wir irgendwo im Interessanten sind. Ja. Gut. Was haben wir gemacht? Wir haben uns über Inferenz unterhalten. Wir haben ein paar von den Algorithmen gesehen. Hier ist nochmal ein Überblick. Viel interessanter ist, was haben wir nicht gemacht? Ja, das ist, das soll Ihnen im Wesentlichen zeigen, dass es in dieser Gegend sehr viel mehr gibt. Ja, also man kann fast alle dieser Algorithmen, die wir uns da angeguckt haben, verallgemeinern. Man kann statt Backtracking, kann man Backjumping machen, wo man erlaubt, weiter zurückzugehen, insbesondere wenn man schon eine gute Idee hat, was schiefgegangen ist. Und diese Idee, was schiefgegangen ist, kann man lernen mit dieser Technik der No-Good. Analyse, dass man wirklich sich anguckt, wo hat's denn den Nukleus des Problems gegeben, warum das nicht funktioniert hat, und den kann man unter Umständen sich merken. Also in diesem, das ist ein guter Kandidat für Caching. Ja. Man kann statt Kantenkonsistenz kann man Pfadkonsistenz machen, wo man ganze Mengen von Kanten hat. Das ist häufig effizienter zu berechnen. Insgesamt, man kann Baumdekomposition machen. Lokale Suche haben wir nun wirklich sehr, sehr kurz nur uns angeguckt. Simulated Annealing zum Beispiel funktioniert sehr gut hier. Und dann kann man natürlich sich überlegen, wenn wir jetzt schöne Algorithmen haben, kann ich rauskriegen? Kann ich den CSPs ansehen, ob sie gutartig sind oder nicht? Und so ein bisschen in die Richtung haben wir ja schon was gemacht, nämlich wir wissen, dass azyklische gutartig sind. Können wir das irgendwie verbessern noch? Globale Constraints. Sehr häufig hat man solche Constraints wie, dass alle Variablen müssen unterschiedlich belegt werden. Denken Sie an Sudoku. Ja. Man wird natürlich nicht hingehen und daraus n Quadrat halbe Unterschiedlichkeitsconstraints generieren. Ja, das würde uns die Sache komplett aufbuchen. Sondern man wird einen Spezialalgorithmus für diese Klasse von Constraints bauen, die das effizienter können. Ja, und schon hat man sowas wie eine Doktorarbeit voll von Analyse und Implementation und so etwas. Ja. Also man kann sich für sehr viele solche Sachen da spezielle Algorithmen. Und das ist auch im Wesentlichen passiert. Und das passiert weiter. Ja, es gibt ein paar Gruppen in der Welt, die sich auf CSPs spezialisiert haben und in denen solche Algorithmen dann untersucht werden. Ja. Und natürlich, was wir auch nicht gemacht haben, sind Constraint Optimization. Probleme, in denen man statt reine Erfüllung, sondern um Optimierung sich kümmert. Die sind natürlich für die Praxis sehr wichtig. Gut. So. Damit machen wir eine Pause und machen nach der Pause ein neues, tut mir leid, machen wir nach der Pause geht's in die Logik, in der wir noch ein wenig mehr Licht in die Blackboxes bringen. Gut. Dann wollen wir ein neues Thema, also ein neues Kapitel aufschlagen. Es geht hier um logikbasierte Agenten, also um Agenten, die explizit Wissen verwalten und darauf Inferenz machen. Man kann sich vorstellen, dass diese CSPs, die sind in gewisser Weise, haben wir das da schon auch gemacht. Ja, diese ganze Inferenzgeschichten ist genau das, was wir hier als Hauptmotor betreiben. Also im Wesentlichen war es in den CSPs so, von den Methoden her, dass wir eine klassische Suchkomponente hatten, in der wir innen drin ein Inferenzmodul haben, was deterministisch war. Und hier ist es dann so, dass wir dadurch, dass wir die Sprachen der Wissensrepräsentation ausdrucksmächtiger werden, dass das umgekehrt ist, dass Inferenz der Motor der ganzen Sache ist und Suche irgendwie die Prozedur ist, mit der wir die Suche annotieren. Und ich möchte zwei Dinge tun, und ich glaube, ich will sie in einer anderen Reihenfolge, als sie in den Slides sind, tun, habe ich mir gerade überlegt. Ich will zuerst das Beispiel machen. Ja, das ist die Wumpus-Welt. Ja, die ist ein ganz klassisches, ich finde sehr nettes und auch sehr einfaches Beispiel. Ja, also Sie stellen sich irgendwie so ein Spiel vor, sowas wie Dungeons of Doom oder so etwas. Sie haben eine große Höhle. Da können Sie links unten im Feld 1-1 können Sie rein. Das ist unser Spieler. Ja? Und diese Höhle ist natürlich komplett dunkel, so wie das zu sein hat. Und da gibt es verschiedene Gefahren und es gibt auch Belohnungen. Ja, und jetzt kann man, ist das aber nicht irgendwie ungeordnet, sondern wir haben gewisse Regeln. Ja, Regeln darüber, was wir tun können. Ja, einmal, wir können geradeaus gehen, wir können uns drehen um 90 Grad, also wir können in die Richtung, in der wir gerade gucken, können wir gehen. Wir können in der jetzigen Zelle ein Objekt aufheben. Das Einzige, was tatsächlich aufhebbar so richtig ist, ist der Klumpen Gold, der hinter dem wir hierher sind. Und wir können einen Pfeil schießen. Wir haben genau einen Pfeil, deswegen sollte man nicht einfach wild in die Gegend schießen. Und dann kann man auch wieder raus. Die Gefahren sind folgendermaßen: Wenn man in einen der Pits, also in einen der Gruben fällt, stirbt man, ist Game Over. Wenn man den Wumpus, das ist dieser freundliche, ich finde ihn immer sehr freundlich, aber der ist wohl offensichtlich gefährlich, wenn man den Wumpus trifft, dann frisst er einen auf, dann stirbt man auch. Und das sind die Gefahren hier. Was wissen wir initial? Wir wissen initial, dass wir in der initialen Zelle 1,1 sind, dass wir nach Osten gucken und wir wissen, dass es einen Wumpus gibt und wir wissen auch, dass es Gold gibt. Ja? Und was wir wollen, ist natürlich, wir wollen das Gold haben und außerhalb der Höhle sein. Okay? Ich habe gesagt, es ist dunkel, also sehen können wir nicht. Wir können nur ganz, das Sensing ist, ist sehr lokal. Ja, also wir können den Wumpus riechen. Und zwar nur von einer Zelle, die direkt neben dem Wumpus ist, sonst wäre es uninteressant. Außerdem rund um die Gruben zieht's. Das heißt, wir haben einen Luftzug. In unserem Bild sieht man das hier. Aber diagonal ist es nicht der Fall. Ja? Und was haben wir noch? Richtig, in einer Zelle, die Gold enthält, da glitzert's. Wenn man irgendwann gegen die Wand läuft, macht's Bomb. Und wenn ich den Wumpus erschossen habe, dann schreit er nochmal kurz. Und so dass wir auch wissen, dass wir ihn erlegt haben. Okay? Sehr einfach. Und die Höhle ist recht klein. Und die Frage ist nun, wie gehe ich mit diesem Wissen um? Ja? Wenn Sie das jetzt modellieren sollten, wie würden Sie vorgehen? Ja, angenommen, das käme jetzt in der Übungsaufgabe. Was wäre Ihre erste Idee? Oder in der Klausur noch viel schlimmer. In der Klausur hat die großen Vorteil, dass Sie nicht einfach Wumpus googeln können. Ja, eine Sache, die man ja mal auf die Idee kommen könnte, ist, dass man sagt, naja, da haben wir doch ganz schön 4x4 großes Spielfeld. Sie werden merken, dass wir uns noch nicht auf 4x4 festgelegt haben, sondern nur, dass das Beispiel 4x4 groß ist. Und das gibt mir 16 Variablen und in jeder Variable gibt es irgendwie einen Zustand und so weiter. Und dann könnten wir das ja mal als ein Constraint Satisfaction Problem auffassen. Ja? Zum Beispiel könnte man sagen, es kann nicht der Fall sein, dass man in 1,1 oder in was ist das, 1,3 einen Pit hat und in 1,2 keinen Breeze hat. Ja? Solche Sachen könnte man aufschreiben. Und dann könnte man versuchen, irgendwie mit Constraints weiterzukommen. Da hat man das Problem, dass man jetzt irgendwie die ganzen Regeln aufschreiben muss in Constraints. Ja? Und einige von denen sind sehr lästig. Ja, zum Beispiel diese ganzen Perzepte hier. Ja. Insbesondere, wenn man nicht genau weiß, wie groß das Spielfeld ist. Also, das heißt, wir haben hier ein Problem, dass die CSP-Sprache nicht sehr geeignet ist, über dieses Problem zu sprechen. Okay? Das ist ein Sprachproblem, hauptsächlich. Und es gibt gewisse Sprachen, die sind geeignet für gewisse Probleme. Und es gibt gewisse Sprachen, die sind ungeeignet. Ja, es gibt Leute, die glauben, wenn man über Liebe sprechen will, muss das auf Italienisch sein. Und die Franzosen glauben sowieso, dass wenn man irgendwie logisch und formal etwas ausdrücken will, dann muss das auf Französisch sein. Und Sie können sich vorstellen, dass es auf Latein schwierig ist, sich über Computerhardware zu unterhalten und so weiter und so fort. Ja, wir haben hier ein Problem, dass die einzige Repräsentationssprache, in der Zustände tatsächlich repräsentierbar sind, nicht besonders gut ist. Und wann immer man Sprachprobleme hat, dann gibt es eine Antwort und die heißt Logik. Okay? Zumindest dann, wenn man nicht über Liebe sprechen will, und solche Dinge. Also wann immer man ein Problem hat, das man mit einer formalen Sprache ausdrücken will. Eine Sprache, die eine wohldefinierte Bedeutung hat, wo Bedeutungen scharf sind, ja, dann ist das Tool der Wahl Logik. Und wenn man sich Logik anguckt, dann gibt es relativ viel Missinformation. Die meisten, also sehr viele Leute, ich weiß nicht, wie es hier in Erlangen ist, aber wenn Sie in sehr vielen Weltgegenden, kriegt man beigebracht, es gibt genau eine Logik. Riesenquatsch. Ja? Jeder sollte mindestens 3 oder 4 Logiken als Haustiere haben, sozusagen. Ja? Logiken sind Dinge, sind Werkzeuge. Da gibt es viele von, und wenn man gerade keine hat, die einem behilflich ist, dann macht man sich eine neue. Also was ist eine Logik? Eine Logik ist dadurch gekennzeichnet, dass wir über Sprachen regeln. Und wir haben deswegen als ein wesentlichen Bestandteil haben wir eine formale Sprache. Ja, und wie Sie alle wissen, ist eine formale Sprache einfach eine Menge von Strings, die nennen wir Formeln in der Logik, und mehr ist dabei nicht dabei. Okay? Das ist, also wir haben eine formale Sprache, und von einer formalen Sprache interessieren uns immer zwei Dinge. Nämlich einmal, was ist drin in dieser formalen Sprache? Dafür macht man typischerweise Parsing oder so etwas oder gibt eine Grammatik an. Und typischerweise haben Logiken irgendwie durch eine Sprache, die durch eine Grammatik gegeben ist. Und die zweite Frage, die man bei so einer Sprache haben kann, ist, was bedeutet das Ganze? Und zu diesem Zwecke hat eine Logik fast immer eine Modelltheorie. Das heißt, wir haben eine Menge von Objekten, die wir mehr oder minder verstehen. Und wir haben eine Abbildung von Formeln in diese Modelle, die wir Interpretationsabbildung nennen. Ja. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass wir auch hier die Freiheit haben. Wir können die Klasse der Modelle wählen und wir können die Klasse der Interpretationen wählen. Und diese Freiheit kann man ausnutzen, um sich zu fragen, gegeben eine Formel, ist die nun wahr in meinem Modell oder nicht? Ja, wenn ich irgendwie sowas habe wie x plus y gleich z und ich habe ein Modell, in dem ich x gleich 2 interpretiere, y gleich 3 und z gleich 7, ja, dann ist in diesem Modell diese Formel x plus y gleich z falsch. Und in der Logik interessiert man sich, das ist so eine Art logikfixe Idee, für alle die Objekte, alle die Formeln, die in allen Modellen wahr sind. Ja? Das ist so der Fetisch der Logik, und solche Formeln nennen wir valide. Okay? Die andere Sache, die eine Modelltheorie, also die Semantik, gibt, ist ein Folgerungsbegriff. Und der Folgerungsbegriff ist der Begriff, der sagt, semantisch darf ich von A, Formel A nach Formel B gehen. Wie definiere ich das? Das sagt im Wesentlichen, definiere ich das so, dass ich sage, ich kann aus A B folgern, wenn alle Situationen, alle Modelle, die A wahr machen, B auch wahr machen. Für unsere Hauptanwendung, nämlich das Nachdenken über valide oder allgemeingültige, mit anderen Worten, Formeln, ist es so, wenn ich eine allgemeingültige Formel habe, nämlich eine, die in allen Modellen wahr ist, und ich habe A folgt B, dann weiß ich, wenn alle Situationen, alle Modelle, die A wahr machen, auch B wahr machen, und A wird in allen Modellen wahr gemacht, weil es ja allgemeingültig ist, muss auch B allgemeingültig sein. Ja, darum interessiert man sich besonders für die Folgerungsrelation. Die Relation ist eine ganz einfache Relation auf Formeln. Weil wir nämlich in Folgerungsschritten aus allgemeingültigen Formeln, allgemeingültige Formeln ableiten können. Okay? Das Einzige, was ich dafür brauche, ist eine formale Sprache und eine Modelltheorie. Okay? Gut. Ist das praktisch umsetzbar? Nein. Ja, weil für die Folgerung muss ich ja etwas nachprüfen, nämlich in allen Modellen, die A wahr machen, machen auch B wahr. Okay? Typischerweise sind diese Modellmengen, die wir hier betrachten, groß. Unendlich ist das noch das kleinste unserer Sorgen. Ja, überabzählbar ist normal. Ja. Und typischerweise noch viel, viel größer. Okay. Das heißt, es ist nicht etwas, was wir praktisch nachprüfen können. Deswegen hat man eine alternative Seite entwickelt. Das ist die Inferenz. Inferenz heißt, dass wir jetzt mal ganz von der Semantik absehen, ja, nichts mehr, keine Modelle, spielt alles keine Rolle, sondern wir geben syntaktische Regeln vor, wann immer dies, dann das. Okay? Das ist die Inferenzrelation. Das ist genauso eine Relation wie die Folgerungsrelation, nur, genauso eine Relation zwischen Formeln, nur dass sie anders begründet ist. Statt über Modelle begründet, ist sie über syntaktische Regeln begründet. Immer wenn ich etwas von der Form sehe, dann darf ich das auch machen. Und das sind alle Komponenten einer Logik. Es sind zwei Sachen, die Sie bei dieser Kurzeinführung im Blick behalten sollten. Das erste Mal ist, dass ich Ihnen nicht gesagt habe, was für eine Logik. Ja? Wir können immer noch und sind total frei noch zu sagen, irgendeine Grammatik für irgendeine formale Sprache anzugeben. Ja? Es gibt also mehr als eine Logik. Und insbesondere werden wir mindestens zwei hier in der KI-Vorlesung kennenlernen. Und das andere ist, ich habe durch nichts mich festgelegt, was wohl eine Semantik sein könnte. Ja? Eine Modellklasse. Das Einzige, worauf ich mich da festgelegt habe, ist, dass ich sage, wir haben eine Modellklasse. Können wir angeben, wie wir wollen. Und wir haben eine Interpretationsabbildung. Wir haben nämlich die Abbildung, die sagt, diese Formel soll das da sein. Okay, auch da sind wir komplett frei. Gutes Design ist, wenn man das irgendwie kompositional macht, weil einem dann das Leben einfach wird und dann tatsächlich werden wir auch alle Logiken, die wir hier kennenlernen, werden kompositional aufgebaut sein. Sonst wären wir hier nicht in der Informatik, sondern in der Philosophie, denke ich mal. Aber müssen wir nicht. Ja? Wenn wir besonders clever sind und irgendwas nicht kompositionales machen oder etwas haben, was wir bisher nur nicht kompositional ausdrücken können, ist vollkommen okay. Das ist die eine Sache. Ja? Wir haben uns durch nichts festgelegt. Wir haben einen riesen Raum, einen Designraum, in dem wir Logiken entwickeln können. Und das werden wir auch tun. Ja. Und Inferenzsysteme, das ist das ganz Wichtige, sind rein syntaktisch. Das ist wie Schachspiel. Ja? Schachspielen ist auch hat eine Menge Zustände, die sind durch eine formale Sprache gegeben. Zum Beispiel durch ein CSP. Ja? Und dann gibt es irgendwelche Regeln. Und diese Regeln bedeuten an sich nichts. Ja, es gibt Leute, die behaupten, Schach, die Bedeutung von Schach sei eigentlich Krieg. Ja, und die Bauern werden zuerst vorgeschickt und dann werden sie niedergemacht und dann irgendwie und so weiter und so fort. Aber das ist vollkommen wurscht. Ja, im Moment gibt es ja diese Schachmeisterschaft Carlsen gegen irgendjemanden, weiß ich ja. Ich glaube kaum, dass einer von den beiden je an Krieg denkt. Ja? Oder sich bei Bauern irgendwie jemanden vorstellt mit einem Schlapphut und mit einem Trecker. Ja? Die Bedeutung, um Schach zu spielen, ist irrelevant. Wir haben nichts anderes als eine Menge von legalen Zügen. Ich darf den Bauer von hier nach da ziehen. Und wenn wir gewinnen wollen, in diesem Fall, verkettet man diese Züge. Okay, hat nichts mit Bedeutung zu tun. Und das Schöne an der Logik und warum das das bis in die KI-Vorlesung schafft, ist das Folgende. Das ist, was ich das Wunder der Logik nenne. Ja, das war natürlich ist auch das Wunder der CSP und das Wunder der Suche, aber bei Logiken wird das besonders deutlich. Ja? Wir haben hier zwei Seiten. Wir haben einmal die Welt der Syntax, die syntaktische Welt, und wir haben die reelle Welt. Und wir werden die reelle Welt, die wirkliche Welt und die Welt der Modelle werden wir immer gleichbedeutend benutzen. Ja? Das Tolle an Logik ist, so wie wir sie aufgebaut haben, diese beiden Welten, einmal die Welt der regelhaften, syntaktischen Formelmanipulationen und dann eben die wirkliche Welt, die sind verbunden durch die Interpretationsabbildung. Ja, das ist was hier ist, ja. Wenn man hat, alle Menschen sind sterblich, ja? Dann kann ich die Validität, die Allgemeingültigkeit dieser Aussage kann ich beobachten. Ja. Wenn ich genug Zeit habe und nicht vorher selber versterbe, ja. Aber wenn man sich so anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass alle Menschen irgendwann sterben. Ja. Meist nach relativ kurzer Zeit, so ungefähr 100 Jahre. Es gibt in der Bibel ein paar Gegenbeispiele, wo es ein bisschen länger gedauert hat. Aber selbst die sind mittlerweile tot. Ja? Das heißt, wir können Beobachtungen machen und können die Allgemeingültigkeit gewisser Aussagen können wir nachprüfen. Und aller Erfahrung nach ist diese da allgemeingültig. Und wir können das für verschiedenste Aussagen machen. Zum Beispiel, dass Sokrates, der Kerl hier, ein Mensch ist. Das können wir direkt beobachten. Und jetzt passiert das Wunder. Nämlich, wir können mehrere Aussagen nehmen, die wir als wahr beobachtet haben, können sie kombinieren auf rein syntaktische Weise. Das ist wie Schachspielen. Ja? Logik, syntaktisch, können Sie Ihrem kleinen Brüderchen oder Cousin beibringen. Vielleicht nicht ganz Ihrer Katze, aber es ist eigentlich nicht schwer. Das ist eigentlich, was hier passiert ist, wann immer man für alle x a impliziert B hat und man hat eine Instanz von A, kann man B schließen. Ja, das ist wirklich kein großes Drama. Okay? Insbesondere ist das rein syntaktisch. Wir haben rein alleine nur Symbole übers Papier geschoben. Und dann ist die Aussage, dieses Ding, was wir durch Kombination von allgemeingültigen Aussagen bekommen haben, muss wahr sein. Und Sie wissen vielleicht, Sokrates ist tot. Ja, tatsächlich, wir machen eine Voraussage. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Wir machen Beobachtungen, wir gehen in die Welt der Syntax, in der Logik, manipulieren den ganzen Krempel so ein bisschen, kriegen eine Voraussage raus und die trifft tatsächlich ein. By the way, das ist genau, warum wir Informatiker Aussicht auf einen guten Job haben. Ja? Was wir nämlich machen, und stellen Sie sich mal vor, dass da nicht Logik steht, sondern Programmierung, wir gucken raus in die Welt und irgendjemand sagt uns, na, mach uns doch mal eine Bundesliga-Tabelle, ja, und dann machen wir Beobachtungen, wer hat gegen wen gespielt und wer muss gegen wen spielen und wer ist dieses Jahr alles Teams und alles so ein Krempel, ja. Dann übersetzen wir das in Programmiertext, rein syntaktischen Krempel, machen ein paar Manipulationen, naja, das macht unser Computer für uns, aber trotzdem sind das nichts anderes als syntaktische Manipulation. Und dann sagen wir, aha, eine wunderbare Bundesliga, Tabelle sollte man nicht sagen, man sollte irgendwie, Timetable, Schande, Sie verstehen es auch so, ja. Und dann machen wir eine Voraussage, nämlich, wenn die Teams nach dieser Vorschrift spielen, dann klappt's. Ja? Und diese Voraussage wird sich als wahr erweisen. Außer, wir haben irgendwelche Fehler in der Beobachtung gemacht oder irgendwelche Fehler in unserer Manipulation. Wenn wir beides richtig gemacht haben, wird es auch tatsächlich klappen. Und das ist das Wunder der Logik. Wir können Aussagen machen über die Welt, die wir dadurch gewonnen haben, weil wir rein syntaktisch irgendwelche Symbole über Papier oder durch irgendwelche Drähte geschoben haben. Vor allen Dingen, das Interessante ist, dass Sokrates stirbt, ja? Und zwar nicht deswegen, weil es keine gute Idee ist, von Leuten, die einen nicht mögen, Getränke zu akzeptieren. Ja? Sokrates ist an einem Becher von Schierling gestorben. Oder es liegt auch nicht, dass der stirbt am Protonenzerfall, der uns irgendwann alle mal kriegt, ja? Oder so etwas. Sondern es liegt daran, dass hier die Welt syntaktisch so orientiert ist, dass wir die Voraussage machen können. Ja, wir brauchen nichts über die Welt zu wissen, außer, dass wir die Beobachtung machen können, alle Menschen sind sterblich, syntaktisches Gebilde, und Sokrates ist ein Mensch, syntaktisches Gebilde. Das reicht schon, und Sokrates ist im Eimer. Ja, also das ist das Wunder der Logik. Wir können rein syntaktisch Voraussagen über die Welt machen. Gut. Ja, gehen wir nochmal hierhin zurück. Und alles, was wir dafür brauchen, was brauchen wir? Naja, wir müssen wissen, was sind die syntaktischen Objekte, die wir manipulieren? Das sind die ersten zwei. Ja. Was ist die Welt und wie interpretiere ich? Das sind die nächsten zwei. Dann überspringen wir zwei. Das ist nur so, das ist Zeugs, was wir brauchen, um hinterher über den anderen Zeugs zu rechnen. Und dann brauchen wir diese Inferenz. Ja, also alles easy peasy. Gut. Das stimmt natürlich mit dem Wunder der Logik, stimmt natürlich nicht wirklich. Das stimmt nur dann, wenn die Manipulationsanleitung, das Inferenzsystem, auch tatsächlich vernünftige Eigenschaften hat. Ja, und es gibt zwei von der Sorte. Das eine ist Korrektheit und das andere ist Vollständigkeit. Korrektheit heißt, wann immer ich etwas erschlossen habe, wird es auch wahr. Oder in anderen Worten, alles, was ich erschließe, ist auch tatsächlich allgemeingültig. Ja? Wenn ich aus einer Menge von Hypothesen A schließen kann, dann folgt A auch aus der Menge der Hypothesen. Das ist jetzt alles noch so ein bisschen Precap, also das ist, wir werden das alles mit Definitionen hinterfüttern, aber das ist die Idee. Und die duale Bedingung ist, dass wenn A folgt, dann muss es auch ableitbar sein. Oder auf anders gesagt, Korrektheit heißt, dass alle meine Voraussagen eintreffen. Und Vollständigkeit sagt was? Irgendwelche Ideen? Ja? Genau, dass wir alles voraussagen können. Okay. Und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es sowas überhaupt? Gibt es Logiken, deren Inferenzsystem vollständig und korrekt ist? Und wenn wir ein Inferenzsystem haben, was vollständig und korrekt ist, dann ist die Relation der Folgerung, die Folgerungsrelation, ist genau identisch mit der Inferenzrelation. Das ist das in der besten aller Welten, ja? Denn dann können wir auf die Welt total verzichten. Wir können nämlich einfach alles nachrechnen, was da passiert. Ausgehend von ein paar Beobachtungen. Das ist in gewisser Weise, was die Physik versucht. Ja? Die Physik macht ein paar Beobachtungen und sagt, ach, da vorne, da unter dem Winkel heute steht der Saturn. Und dann haben sie ein paar Regeln und dann machen sie Voraussetzungen. Naja, man sollte den Saturn irgendwie da sehen morgen Abend. Okay? Die machen Voraussagen. Und diese ganzen Sachen mit den Higgs-Bosonen und all so ein Krempel ist nichts anderes, als dass sie letztlich ihre Modelle, was nichts anderes sind als mathematische Modelle, also Symboltransformationen, versuchen so hinzukriegen, dass sie die richtigen Voraussagen machen. Und die Frage natürlich ist, gibt es Inferenzsysteme? Gibt es Logiken, bei denen wir in der idealen Welt sind? Und die Antwort ist ja. Wir werden zwei von denen sehen in dieser Vorlesung. Das eine ist die Aussagenlogik. Das ist eine sehr einfache Logik, in der man relativ viel machen kann. Und wir werden uns die Logik erster Stufe angucken. Und beide haben Inferenzsysteme, die sowohl vollständig als auch korrekt sind. Und wir werden uns mehrere solche Inferenzsysteme angucken. Warum ist das wichtig? Ich glaube, das ist eine der fundamentalen Einsichten, die die Menschheit bisher hervorgebracht hat. Und erstaunlicherweise ist sie schon sehr alt. Sie ist über 2000 Jahre alt. Und ich habe das Beispiel mit Sokrates nicht umsonst gewählt, denn das ist so ungefähr die Zeit, in der das und so ungefähr die Leute, die das rausgekriegt haben. Dass man Voraussagen über die Welt machen kann, die rein syntaktisch begründet sind. Und die hatten eine quote-unquote Logik, die keine formale Sprache hatte. Ja, die haben einfach gesagt, Griechisch ist unsere Sprache, obwohl es keine wirkliche formale Sprache ist. Das wussten die natürlich nicht. Und dann hatten sie 13 Syllogismen, also Regeln, nach denen man vorgehen kann. Und dieses hier ist eine von denen. Und Sie kennen wahrscheinlich einige noch von denen. Modus ponens wird Ihnen vielleicht mal bekannt sein. Das ist einer dieser Syllogismen. Dann gibt es den Modus tollens, Modus barbara, den die meisten nicht ordentlich hinkriegen. außer wenn sie irgendwie formal gebildet sind. Und dann gibt es eben noch 10 weitere. Ja, die haben, das sind nämlich die Dinge, die die alten Griechen rausgekriegt hatten, die es einem erlauben, Voraussagen zu machen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und wenn Sie darüber nachdenken, ist diese Möglichkeit, dass man so ein bisschen mal rumgeht, die Welt beobachtet, dann zurückgeht in sein Kämmerchen und mit diesen Beobachtungen dann scharf nachdenkt, programmiert, ein Paper schreibt oder so etwas und dann Voraussagen über die Welt macht, dass sie extrem wichtig ist. Unsere gesamte Technologie basiert darauf. Ja, stellen Sie sich mal vor, wenn Planung nicht möglich wäre. Stellen Sie sich mal vor, wenn man ein Haus bauen wollte. Ja? Dann würden die ganzen Bauarbeiter kommen und sagen, ach, guck mal, ich habe ein bisschen Beton, ne? Was machen wir denn jetzt nun? Ja, und dann müsste der Architekt sich, ohne dass er sich vorher was überlegt hat, ja, müsste sagen, da hätte ich jetzt gerne ein Loch und in dieses Loch hätte ich gerne Stahl und Beton und so weiter und er könnte noch nicht mal die Statik berechnen. Alle diese Sachen funktionieren nur deswegen, weil wir die Welt der Syntax und der Semantik auseinanderhalten können. Sie sehen vielleicht, ich bin Logiker, deswegen wird dies hier ein bisschen ausführlicher. Ja, zwei Geschichten noch. Ich glaube, da haben wir noch ungefähr Zeit für. Die eine ist zu illustrieren, wie wichtig das diese Erkenntnis in meiner Einschätzung ist. Ja, ich nehme an, Sie kennen den Hitchhiker, ne? Gut. Da gibt's ja diese Szene, wo die Erde, so ganz am Anfang, wo die Erde dann, die Erde soll weggesprengt werden, um eine Umgehungsstraße irgendwie im All zu bauen, hypergalaktisch irgendwie. Und da kommen die Vogonen. Die Vogonen sind so unglaublich hässliche, unfreundliche grüne Wesen, also ich habe jetzt mal hier so einen grünen Vogonen, allerdings sind sie nicht ganz so hässlich und auch nicht so unfreundlich. Denn die Vogonen haben folgende Regel, sie dürfen nur etwas wegspringen, was keinen wirklichen Wert hat. Wenn es da irgendwo Anzeichen von Potenzial und Wert gibt in so einer Erde, in so einem Planeten, dann muss der irgendwie in irgendein Biotop gebracht werden, wo sie sich in Ruhe entwickeln können. Und dann kann man sich vorstellen, die Vogonen kommen und versuchen rauszukriegen, hat sich irgendetwas Vernünftiges hier auf der Erde entwickelt und man kann sich vorstellen, dann wird eine Kommission von Wissenschaftlern gegründet und die sollen die Vogonen überzeugen und wenn ich in dieser Kommission drin wäre, dann würde ich dieses Schild hier hochhalten und würde sagen, ja, wir haben zwar noch keine intergalaktische Reisemöglichkeiten und viele andere, P und NP können wir auch noch nicht so richtig, aber wenigstens haben wir erkannt, dass es vollständige und korrekte Logiken gibt. Und wie man leicht sieht in dieser Geschichte, das freut den Vogonen und der sagt, ja, okay, wenigstens was und schleppt uns dann ins Biotop. Okay? Und wer weiß, vielleicht ist es auch schon passiert, ne? Also mit jemandem anders in der Kommission. Okay? Ich glaube, so wichtig ist das. Und sehr viel ist nicht denkbar ohne. Die zweite Geschichte, die ich in dieser Richtung erzählen möchte, ist eine nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Rund um 1700, also spätestens 18. Jahrhundert, sind zwei Dinge passiert, die für uns Informatiker sehr wichtig sind. Sie wissen sicherlich, dass die erste Rechenmaschine, mechanische Rechenmaschine, von Wilhelm Schickard, irgendwie sowas, was war das, 1762 meine ich, oder 58, sowas, die Größenordnung, erfunden worden ist. Und was da passiert ist, ist, dass im Wesentlichen die Rechenkunst, also die Entwicklung der Rechenregeln, Sie erinnern sich sicherlich aus der Grundschule, wie man schriftlich addiert und teilt und alle solche Sachen, ja, da gab es ein paar Regeln, die man denen man folgen musste, sind weit genug entwickelt worden. Ja, sie kamen irgendwie von den über Spanien, von den Moslems kamen sie irgendwie, diese Regeln des Zehnersystems kamen die zu uns. Und gleichzeitig war im Süden Deutschlands die Uhrmacherkunst weit genug fortgeschritten, dass wenn man beides zusammentut, man plötzlich die Regeln des Rechnens in Hebelchen und Räderchen und alles so etwas übersetzen oder interpretieren konnte. Und dann hatte man eine Maschine, die rein syntaktisch, nämlich durch Drehen einer Kurbel und mit viel Geklapper und so weiter, Manipulationen an irgendwelchen anderen Holzgegenständen in diesem Fall machen konnte, die darum wieder Voraussagen machen konnte. Sowas wie 5 mal 6 ist, was ist es, 30, ja? Oder so etwas. Das konnte die damals, oder? Die konnte im Wesentlichen diese vier Grundrechen arbeiten. Aber das Wichtige an der Sache ist, dass wir wieder so eine Syntax-Semantik-Geschichte haben, wo wir Manipulationen syntaktischer Art, nämlich nur die kann man implementieren in Holz und Räderwerk, dass die wiederum eins zu eins übereinstimmen mit den Modellen, mit der realen Welt. Und irgendwie ein paar Jahre nach Schickard hat Leibniz, ein Philosoph und Festungsbauer und Mathematiker und alles Mögliche, damals war das noch möglich, hat auch so ein Ding gebaut. Aber der war außerdem noch Philosoph. Und deswegen musste er sich ab und zu mit seinen Kollegen unterhalten. Und die haben halt nicht die Philosophie, die man heute Mathematik nennt, betrieben, sondern die haben sich mit den großen Fragen der Zeit beschäftigt, nämlich wie viele Engel können auf einem Stecknadelkopf tanzen? Und wie man sich vorstellen kann, ist die Faktenlage dazu nicht gerade großartig. Also in der Bibel wird nicht viel erwähnt und viel anderes war nicht zugelassen zur Argumentation. Deshalb, man kann sich vorstellen, dass es weit auseinanderliegende Schätzungen gab und dass die Diskussionen darüber furchtbar lange dauerten. Und Leibniz war offensichtlich extrem genervt davon. Ja, der konnte nicht raus, weil er mit denen reden musste, weil seine Kollegen waren, und er konnte aber auch nichts Vernünftiges machen, weil die sich gerade unheimlich stritten darüber, wie das mit den Engeln ist und Flügelspannweite und alle solche Sachen. Und da hatte er folgende Idee, weil er gerade über seine Rechenmaschine nachdenkt. Wäre es nicht toll, wenn wir eine Sprache hätten, jetzt merken Sie wahrscheinlich, warum ich auf diese Sache wieder zurückkomme, wäre es nicht toll, wenn wir eine Sprache hätten, die Lingua Universalis, die Allsprache, in der wir alles ausdrücken könnten, inklusive Stecknadelköpfe und Engel und natürlich Arithmetik und alles Mögliche. Ja. Und wäre es nicht toll, wenn wir so, wie wir einen Kalkül des elementaren Rechnens hätten, den wir implementieren können in einer Rechenmaschine. Wäre es nicht toll, wenn wir einen Kalkül des Denkens hätten, den wir implementieren könnten in einer Rechenmaschine. Und dann müssten sich meine Kollegen nicht mehr streiten, sondern wir füttern das alles in meine Rechenmaschine und dann können wir kurbeln. Ja? Und nach einer Weile purzelt eine Zahl raus, 731, Engel auf einem Stecknadelkopf. Ja? Und ich müsste mir den ganzen Krempel nicht mehr anhören. Also er sehnte sich danach, diese Sachen zu haben, und er träumte davon, seinen Kollegen zuzureifen, streitet euch nicht, lasset uns rechnen, Kalkulemos. Ja. Und das ist im Prinzip, würde ich behaupten, die Geburtsstunde der Informatik. Ja. Wir können ganz viel ausrechnen, nicht nur Zahlen. Und tatsächlich, heutzutage rechnen wir ganz viel aus, nicht nur Zahlen. Wir sind noch nicht bei den Engeln auf den Stecknadelköpfen angekommen, weil, wie gesagt, die Faktenlage sehr dürftig ist. Aber wenn die Faktenlage geklärt wäre, könnten wir das ausrechnen. Naja, Sie wissen alle, das stimmt nicht ganz. Erstens ist nicht klar, ob es für diese Sprache, diese Lingua Universalis, einen vollständigen und korrekten Kalkül gibt. Die eher wahrscheinlich nicht. Korrekt ja, vollständig nein. Dazu werden wir noch kurz kommen. Und wir wissen nicht, das war für Leibniz auch noch nichts, was er sich vorstellen kann, dass selbst wenn man alles ausdrücken könnte, dass es unter Umständen unendlich lange dauern könnte. Also wir haben, also Entscheidbarkeit ist auch noch ein Problem. Und es ist so, dass in Logiken, in denen man viel ausdrücken kann, hat man typischerweise ein Entscheidbarkeitsproblem und ein Vollständigkeitsproblem. Modulo all dieser Sachen sind genau diese Dinger hier, was wir in den nächsten Vorlesungen uns mit beschäftigen werden. Gut. Noch eine kleine Warnung. Typischerweise wird man, wenn man Logik hört, verengt sich typischerweise das Blickfeld auf eine Logik, nämlich Logik erster Stufe, Prädikatenlogik erster Stufe. Und es verengt sich auch die Inferenz, die man sich so vorstellen kann, auf die Deduktion. Deduktion ist, wenn man von gesicherten Dingen in der Mathematik Axiome, in der realen Welt Beobachtungen und gesicherten Regeln vorwärts geht und neue gesicherte Dinge, in der Mathematik nennt man diese Dinge Theoreme, ableitet. Das nennt man Deduktion. Das ist eine wichtige Sache. Die Mathematiker machen das den ganzen Tag. Und wir Informatiker profitieren davon, weil es uns neue Regeln gibt, nach denen wir neue gesicherte Dinge ableiten können. Es gibt aber auch noch andere Modi der Inferenz. Es gibt etwas, das nennen wir Abduktion. Das funktioniert anders. Da geht man von gesicherten Dingen aus und man geht von Beobachtungen aus und versucht, Erklärungen zu inferieren. Ja, angenommen, ich sehe, dass die Straße nass ist und ich weiß, dass wenn es regnet, dann wird die Straße nass. Dann ist eine mögliche Erklärung, dass es gerade geregnet hat. Es gibt aber andere Erklärungen. Zum Beispiel gibt es da kleine Jungs, die dann mal ab und zu keinen Baum finden, ja, und dann und so weiter, ja, oder allerlei andere Dinge, platzende Hydranten, sowas, ja. Und in allen diesen Fällen ist die Straße hinterher nass. Während die Deduktion irgendwie sehr gutartig ist, zum Beispiel so, dass mehr Information nie schadet, ja, beziehungsweise nie einen Beweis oder ein Theorem kaputt macht, ist es bei der Abduktion so, dass zusätzliche Informationen, abduktive Inferenz, zerstört. Ja, angenommen, ich habe diese beiden Erklärungen, einmal der platzende Hydrant, das andere Mal den Regen, und dann weiß ich, es ist Sonnenschein, dann kann das mit dem Regen nicht sein. Und dann gibt es noch einen Inferenzmodus, den nennen wir Induktion. Induktion ist das, was wir brauchen, um diese Regeln zu kriegen. Also zum Beispiel, wenn ich immer wieder rausgucke, ja, und sehe, sowohl die Straße ist nass, als auch, dass es regnet, dann werde ich mal irgendwann sagen, aha, immer wenn es regnet, ist die Straße nass. Okay? Das ist, was die Physik sehr viel macht. Ja, die gucken sich den Saturn an und sehen, Montag ist er da, Dienstag ist er da, Mittwoch ist er da. Offensichtlich bewegt er sich in einer Ellipsoidbahn rund um die Sonne. Ja, das ist so eine Regel. Und der Herr Ohm, hat ähnliches Ding gemacht. Ja, der hat sich Stromkreise angeguckt und wie viel Ampere bei wie viel Volt fließen und so weiter. Und irgendwann sagt er auch wieder, aha, und so weiter, U gleich R mal I oder so. Diese drei Dinge sollte man bei Inferenz immer gleich mitdenken, obwohl wir uns sehr häufig im Wesentlichen mit deduktiver Inferenz beschäftigen werden. Induktion werden wir nachholen beim Lernen nächstes Semester. Abduktion kann man sehr häufig machen, indem man Deduktion mit Betrug macht. Das sind sozusagen die kleinen Löcher im Beweis. Man kann etwas versuchen zu beweisen und wenn man sich erlaubt, Löcher zu machen, dann sind das gerade die Erklärung. Ja, also insofern ist es schon fast gerechtfertigt. Gut. Und am Freitag kämen wir zum Wumpus zurück und machen Aussagenlogik. Bis dann.